Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Wie immer begrüßen euch hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Ausschussvorsitzender, und neben mir sitzt wie immer
André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln, auch Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und für die Sprecher im Untersuchungsausschuss.
Lieber André, wir machen ja nach jeder Sitzung eine Zusammenfassung. In den letzten Sitzungen hatten wir teilweise sehr lange Sitzungen mit auch drei Zeugen. Und jetzt berichten wir von einer etwas kürzeren Sitzung, der 30. Sitzung vom 17. Mai. Und da hatten wir nur eine Zeugin. Wir saßen trotzdem ein paar Stündchen zusammen. Ich glaube, 4 an der Zahl war es. Und wir haben eine weitere Mordermittlerin im Fall Burak Bektaş befragt.
Genau, wir haben die Mordermittlerin Marianne E. befragt, die schon seit 2010 in der Mordkommission gearbeitet hat. Dann in der Anfangszeit der Ermittlungen von Burak Bektaş, also ziemlich direkt einen Tag nach dem Mord und 2 Tage nach dem Mord, an Zeugenbefragungen und Hausermittlungen beteiligt war, im weiteren Fortgehen auch punktuell immer wieder Berührungspunkte mit dem Fall hatte, aber nicht strukturiert eingesetzt war, sondern eben Einzelaufträge bekam dazu. Und aber, und das ist der Hauptgrund, warum wir sie eingeladen haben, seit 2020 dann den Fall übernommen hat und als leitende Mordermittlerin seitdem die Ermittlungen führt.
Ich fand da in der Sitzung doch auch nochmal etwas verwunderlich. Wie arbeitet dann so eine Mordkommission, wenn es da auch, wie du es sie gerade genannt hast, Einzelaufträge gibt? Also das war erstmal interessant zu wissen, dass sie auch schon in früheren Zeiten am Fall Burak Bektaş mitgewirkt hatte. Aber gleichzeitig kommen da doch auch einige Fragezeichen. Also wenn man Befragungen durchführt, wer macht denn das? Wir hatten es ja und hatten ja auch sehr lange den damals leitenden Mordermittler Alexander H. befragt. Der hatte ja sein Team in der Mordkommission, und so wurde es dann auch geschildert. Je mehr es zu tun gibt, desto mehr wird zum Beispiel auch auf andere Mitarbeiter in der Mordkommission zurückgegriffen, und die bekommen dann eben vereinzelt Aufträge. Aber ich finde es durchaus interessant, dass das an einigen Stellen auch mit Zeugenbefragungen zu tun hatte, aber mehr oder weniger ohne genauere Kenntnis, was ist denn der Stand des Falles, worum geht's genau und vor allem nicht, was wird denn auch aus der eigenen Arbeit. Also mich würde das als Polizistin auf jeden Fall auch immer interessieren.
Ja, und dieser fehlende Gesamtüberblick führt dann natürlich auch dazu, dass sie zum Zeitpunkt der Übernahme des Falls keinen Einblick darin hatte, welche Stränge schon ermittelt waren, welche Thesen es in den bisherigen Mordermittlungen gab, welche Zeuginnen befragt wurden etc., sondern eben nur diese sehr punktuellen Eindrücke, wo sie selber mit verantwortlich war oder teilweise auch nur, das hat sie uns auch geschildert, Befragungen begleitet hat, wo dann ein anderer Mordermittler die Befragung durchgeführt hat. Und deswegen haben wir sie befragt, wie war das denn eigentlich mit Wissenstransfer zu dem Zeitpunkt, weil 2020, der Mord liegt schon 8 Jahre zurück. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Reihe von Ermittlungen, die geführt wurden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie holt man überhaupt jemanden neu rein? Und da musste man sagen, ehrlich gesagt, es hat keinen Wissenstransfer stattgefunden. Sie hat uns von einem einzigen Telefonat mit dem vorigen Ermittler Alexander H. berichtet, das aber auch mehr oder weniger aus dem Aktenstudium entsprang, wo sie eine Sache mal nachgefragt hat. Ansonsten hat sie alleine durch das Aktenstudium den Wissenstransfer sichergestellt. Ja, und um diese Einarbeitung sicherzustellen, wurde Marianne E. mehrere Monate freigestellt. Im Anschluss wurde sogar die komplette Mordkommission über mehrere Monate hinweg freigestellt, um die Akte aufzubereiten und um nochmal den kompletten Fall aufzurollen. Da fragt man sich jetzt natürlich, wir sind 8 Jahre nach dem Mord an Burak Bektaş. Warum war es denn überhaupt nötig, mit so hohem Personalaufwand zu dem Zeitpunkt die Akte wieder aufzubereiten?
Ja, vor allem ist es ja kein neues Bild. Wissenstransfer scheint nicht die größte Stärke der Berliner Polizei zu sein. Der damals leitende Mordermittler Alexander H. war bereits weiter gezogen in das LKA 53. Auch hierüber haben wir ja bereits in den vorhergehenden Folgen berichtet. Aber tatsächlich hatten wir ja auch gefragt, es waren ja nicht nur 8 Jahre, sondern war es denn viel zum Einarbeiten, auch im Vergleich zu anderen Mordfällen? Und das hat sie an dieser Stelle eindeutig bejaht, denn auch davor wurden ja tatsächlich sehr viele Ermittlungsschritte unternommen. Da aber so komplett ohne Einarbeitung reinzugehen, die auch von den Vorgängern mitbegleitet und wirklich übergeben wird, auch um mehr als nur das, was in den Akten steht, sondern auch, wo empfinden vielleicht die vorgehenden Ermittlerinnen und Ermittler die wesentlichen Knackpunkte, wo haben sie noch die meisten offenen Fragen? Das fanden wir dann doch schon etwas komisch und hatten dann auch nochmal nachgefragt. Ich glaube, das warst sogar du, André, in der Sitzung. Ja, ist es dann nicht gerade auch bei so krassen Fällen wie eben einem Mord nicht üblich, dass man, wenn man da die Akte übergibt, auch eine Art Wissenstransfer hat?
Ja, das hat sie schon bejaht, dass das eigentlich ein übliches Vorgehen wäre, was hier aber nicht der Fall war und was verbunden mit der Art der Aktenführung auch ein großes Problem dargestellt hat, weil sie gesagt hat, naja, in ganz vielen Punkten war nicht nachvollziehbar, wie mit bestimmten Strängen umgegangen wurde, ob da waren zwar am Anfang Hinweise dokumentiert und teilweise am Ende auch Ergebnisse, aber es war nicht klar, wie war man zu den Ergebnissen gekommen, welche Schritte hat man unternommen, hat man Zeuginnen befragt etc. Das war ja eben für sie im Gesamtbild häufig nicht nachvollziehbar. Das hat dann auch dazu geführt, dass mit diesem hohen Personaleinsatz nochmal die komplette Akte aufgearbeitet wurde. Aufgearbeitet bedeutet hier, dass dann auch nochmal konkrete Ermittlungsschritte in ganz vielen Bereichen durchgeführt wurden, weil eben aus Sicht von Marianne E. und ihren Mitarbeitenden eine ganze Reihe von Strängen offen geblieben sind. Wir haben da sowohl das Thema Waffen, das Thema Rechtsextremismus, also rechtsextreme Szene Neuköllns, wir haben das Thema Wohnumfeld und wurden da alle relevanten Zeuginnen befragt. Das sind ja alles Themen, die wir auch in der letzten Folge schon thematisiert haben, die auch aus unserer Sicht in den früheren Jahren nicht zu Ende ermittelt wurden.
Ja, Marianne E. hat gesagt, wenn ich eine Akte übernehme, möchte ich sie nachvollziehen können. Und wir wissen ja, jetzt hören uns ja durchaus auch einige Menschen aus den Sicherheitsbehörden zu. Deshalb steigen wir mal ein in wirklich das nerdige Innenleben einer Mordkommission. Denn das eine ist ja die Ermittlungsakte, die man hat, wo die wesentlichen Informationen stehen, aber es gibt eben dann noch ein Ablagesystem, sowohl verschriftlicht bei der Mordkommission als auch in einem Ordner auf dem entsprechenden Laufwerk, wo alle aus der Mordkommission drauf zugreifen können. Und ja, überall sind Informationen, aber wenn diese nicht nachvollziehbar sind, gerade wenn so eine Akte übergeben wird und man gegebenenfalls sich auch noch Sachen aus unterschiedlichen Quellen zusammenreimen muss, dann erschwert das natürlich zum einen die Arbeit. Und das war aber nicht der einzige Punkt, den Marianne E. da genannt hat, sondern tatsächlich auch, dass an vielen Fragen oder Fäden, die man praktisch nachverfolgen kann, es einfach für sie nicht klar war, einmal was gemacht worden ist und wie inwiefern tatsächlich auch alle vorliegenden Erkenntnisse zu der jeweiligen Fragestellung zusammengeführt worden sind. Das hat sie dann an vielen Stellen gemacht. Wir haben es, glaube ich, in einer der vorhergehenden Folgen auch schon gesagt. Die Anzahl der Bände, also der Gesamtakte, die hat sich im Laufe der letzten Jahre auch nochmal verdoppelt. Sie hat jetzt keine direkte Kritik an ihrem Vorgänger geübt, aber anscheinend gab es ja auch bei der Überprüfung oder bei der neuen Einarbeitung doch einiges an Strängen, das man nachverfolgen konnte. Und ich würde mal sagen, sie hat dann auch bei all den Punkten, die du gerade nochmal aufgeführt hast, auch diese Frage, die wir hatten, inwiefern wäre eine Lichtbildvorlage sinnvoll gewesen, argumentiert, dass es ja durchaus nachvollziehbar sei, dass man das zum damaligen Zeitpunkt nicht gemacht hat, aber es durchaus auch Gründe gibt, warum man es trotzdem mal versuchen könnte.
Ja, und damit sprichst du schon einen wichtigen Zeitpunkt an. Sie hat ganz viele neue Aktivitäten entwickelt und hat ganz viele Stränge weiterverfolgt. Das hat ja unter anderem auch schon der Anwalt der Familie Bektasch lobend hervorgehoben. Aber es ist natürlich so, dass man 8 Jahre später, 10 Jahre später, diese neue Ermittlungsbereich hat von 2020 bis 2022 ungefähr gedauert, kann man nicht mehr mit dem gleichen Erfolg Ermittlungen führen, wie man sie vorher möglicherweise geführt hätte. Sie hat das auch uns beschrieben aus dem Wohnumfeld. Da gab es Zeuginnen, die hätte sie vielleicht nochmal befragen wollen. Die waren inzwischen verstorben oder unbekannt verzogen, konnten teilweise nicht mehr ermittelt werden. Also da sind einfach Hinderungsgründe, die es so vorher nicht mehr gegeben hätte. Vielleicht kommen wir auf einen Fall, der ja sehr ausführlich von ihr beschrieben wurde, nämlich Rolf Z., der Mörder von Luke Holland, der relativ früh schon im Kontext Burak Bektaş auch auftaucht und relativ früh im Raum steht. Und da hat sie ja noch mal eine ganze Reihe von Ermittlungen bekommen.
Das war ja übrigens auch ein Punkt, den der Nebenklagevertreter Lukas Theune hervorgebracht hat und ja auch der immer wieder von der Zivilgesellschaft angesprochen worden ist. Wir haben einen Mord an Luke Holland, auch politisch motiviert. Dort gibt es einen Täter, der wurde auch verurteilt. Und es gab immer wieder den Hinweis, könnte es da einen Zusammenhang geben. Aber in diese Richtung wurde nicht ermittelt, bis eben Marianne E. sich dem genauer angenommen hat. Und wir haben sie gefragt, ja, warum hat sie das denn gemacht? Sie hat gesagt, in der Gesamtbetrachtung war das geboten. Sie wusste auch, dass das eine Forderung war, die von den Betroffenen bzw. den betroffenen Vertretern an sie herangebracht worden sei. Aber lassen wir es mal so stehen. Es wurde gesagt, das ist ja durchaus etwas, was sie dann für geboten gehalten hat. Und der Rückschluss, der sich dann stellt, ist, warum wurde es dann an der Stelle vorher nicht gemacht? Und auch an dieser Stelle kommen wir, wie bei ganz vielen anderen Fäden, die die Mordermittlerin wieder aufgenommen hat, am gleichen Punkt raus. Wirklich erfolgreich waren sie nach all den Jahren nicht. Wahrscheinlich nicht nur, weil die Zeit vergangen ist, aber an manchen Stellen, wie du es auch gerade eben beschrieben hast, kann man zumindest auch nicht ausschließen, dass dadurch auch wertvolle Erkenntnisse verloren gegangen sind oder einfach nicht mehr vorhanden waren.
Ja, ich glaube, Lukas Theune hat es in seiner Befragung ja auch gut vor zwei Sitzungen beschrieben, als er sagte, niemand kann irgendwie behaupten, dass durch bestimmte Ermittlungsschritte der Mord jetzt schon sicher aufgeklärt wäre, aber es gibt halt Schritte, wenn die früher passiert wären, hätte man zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, einen Täter zu finden. Und ich glaube, darum geht's ja in all den Befragungen, die wir gerade durchgeführt haben, dass man durchaus sieht, dass der Mord gewisse Spezifika hat durch den Tatablauf, die es schwierig machen, einen Täter zu ermitteln, aber dass eben Voraussetzung gewesen wäre, dass man auch die Stränge, die man hat, zu Ende ermittelt.
Offener Fragekomplex bleibt bei mir einer, der sich auch in den letzten Folgen schon durchgezogen hat, nämlich die Frage des politischen Motivs. Also wir hatten ja auch sowohl beim Mordermittler H. als auch beim zuständigen Staatsanwalt nicht so richtig das Gefühl beziehungsweise die Struktur erkannt, inwiefern das tatsächlich als politisches Motiv nicht nur verfolgt worden ist, also man hat da sicherlich auch Prüfungen gemacht, aber es wird an der Stelle immer wieder ans LKA verwiesen, immer wieder an die Expertise, die ja zwar auch im LKA sitzt, aber mir ist bis heute nicht so richtig klar, was hat denn das für Einfluss auf die Mordermittlungen? Und viele der Punkte sind ja auch nicht direkt zu Beginn oder in den ersten Monaten des Falls zugeliefert worden, sondern wir haben da teilweise Berichte aus dem LKA von 2015, von der BAO Fokus Hinweise aus den Jahren 2018, 2019. Und da fragt man sich auch, wäre das denn früher notwendig gewesen? Hätte das an der einen oder anderen Stelle was gebracht? Also wie integriert man tatsächlich diese Frage nach einem politischen Motiv beziehungsweise die Ermittlungsschlüsse, die man daraus vielleicht auch in die rechte Szene führen hätte können? Und bis jetzt bin ich dann eigentlich nicht wirklich schlauer, weil das heißt ja klar, hat man das irgendwie auf dem Schirm, aber man verlässt sich da eigentlich auf Zulieferungen vom LKA und hinterfragt die auch nicht unbedingt weiter, also hinterfragen in dem Sinne, vielleicht sollten wir uns die Waffenbesitzer noch mal deutlicher anschauen. Vielleicht sollten wir uns die rechten Netzwerke in Neukölln genauer anschauen. Also ein Stichwort waren ja auch da die freien Kräfte.
Ja, und dazu hat man relativ schnell gemerkt, dass die Ermittlerin nicht über Detailkenntnisse der rechten Szene verfügte. Und das ist so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast, mit, man verlässt sich darauf, dass der Staatsschutz schon zuliefert und dass der die entsprechenden Netzwerke, Umfelder etc. kennt. Hatte sich zwar nochmal der Veranstaltung am Abend vor dem Mord an Burak Bektaş am Badyam-Platz angenommen und hatte sich da auch nochmal damit beschäftigt, welche Rechtsextremen da festgestellt wurden, ob die als Täter in Frage kommen, aber die hinterliegenden Netzwerke, beispielsweise Freie Kräfte etc., damit hatte sie sich nicht beschäftigt. Und das ist dann so ein bisschen der Nachteil daran, wenn man das komplett an den Staatsschutz auslagert, dass man da eine Schnittstelle schafft, wo die eine Seite sich nicht so richtig auskennt mit dem eigentlichen Mordfall und die andere Seite sich nicht so richtig auskennt mit den politischen Netzwerken im rechtsextremen Bereich, die es zu betrachten gilt.
Abschließend haben wir, wie ihr schon hört, immer wieder versucht nachzuhaken, immer wieder auch nachzufragen, wo hat denn auch die Ermittlerin in der Betrachtung, dass sie eben den Fall erst viel, viel später übernommen hat, Probleme gesehen? Also wo sind Sachen vielleicht auch nicht wirklich gut gelaufen oder was hätte man denn früher machen sollen? Da ist sie uns doch immer ganz gut ausgewichen, bis wir dann auch mal gefragt haben, naja, für sie persönlich gab es dann auch Momente, wo sie sich geärgert hat.
Ja, da hat sie uns zwei beschrieben. Die eine Situation, also wir reden hier vom Ärgern im Zeitpunkt der Aktenaufarbeitung, wo sie Stränge sieht, die sie nicht mehr nachvollziehen kann, weil wirklich keine Ansätze mehr sind. Und der eine Strang ist eben, dass es am Tatabend drei Zeugen beschrieben wurden von anderen Personen, die den Täter gesehen haben könnten und wo nie aufgeklärt werden konnte, wer waren eigentlich diese drei Personen, die ja durchaus Hinweise darauf hätten liefern können, sei es für die Erstellung eines Phantombilds, sei es für die Identifizierung des Täters. Und da das aber in der direkten Zeit nach der Tat nicht erfolgt ist, nicht geklärt werden konnte, wer die drei Personen sind, das ist zum Beispiel was einfach ausgeschlossen ist nach so langer Zeit, dass man das noch nachholen kann. Und die andere Frage war eine Personenähnlichkeit.
Ja, genau. Auch da mussten wir dann in den Bereich der Nichtöffentlichkeit wechseln, als es da konkreter wurde. Aber auch da ging es um Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zur Tatzeit gesehen worden sind. Und da hat man die Spur etwas besser rekonstruieren können. Aber das waren beides Punkte, wo auch die Ermittlerin gesagt hat, wäre man da früher hinterhergegangen oder hätte man da gleich gehandelt? Vielleicht wäre ja an der einen oder anderen Stelle mehr rausgesprungen, beziehungsweise anders gesagt, hätte man im besten Sinne professionell gearbeitet, dann wäre das nicht nur aus der Akte gleich ersichtlich geworden, sondern auch tatsächlich an der Stelle damals schon durchgeführt worden. Also alles in allem, ich würde mal zusammenfassen, die Zeugin hat den Eindruck durchaus bestätigt, den wir auch von Betroffenen und vom Rechtsanwalt gehört haben, dass sie sich da wirklich viele Gedanken gemacht hat, neue Ansätze verfolgt hat, wirklich versucht hat, sich ein umfassendes Bild zu verschaffen, aber dann gerade bei den Fragen, wo es für uns ja wirklich auch interessant wird, um politische Schlussfolgerungen zu ziehen, an welchen Stellen hat es denn wirklich gehakt? Da hat sie sich durchaus etwas zugeknöpft gegeben, aber so ist es eben, Ermittlungen sind eben selten schwarz oder weiß, sondern eben komplex. Und ich glaube, das, was wir an der Stelle auch festhalten können, ist, es ist halt immer eine Frage, wann ermittelt man was und vor allem eben zu welchem Zeitpunkt führt man welche Maßnahmen durch. Das alles retrospektiv zu betrachten, ist natürlich immer etwas einfacher, wie wir es hier tun. Aber was wir ja schon merken, viele offene Fragen, die wir von Anfang an hatten, bleiben auch jetzt im Fall Burak Bektaş weiterhin offen. Befriedigende Antworten darauf gibt es nicht. Die Hoffnung, einen Täter zu finden, die bleibt minimal. Und das ist leider das, was wir in dem Rahmen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses feststellen konnten.
Ja, auch hier, wie in so vielen Bereichen, die wir bisher hatten, kommt immer als erstes Statement von der Polizei oder in dem Fall jetzt auch von der Staatsanwaltschaft, ja, wir haben ja alles ermittelt, was ermittelt werden konnte und es wurde alles Menschenmögliche getan. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, dann Also die hat jetzt schon gerade gesagt, stellen sich Fragen, die wir jetzt hier auch an vielen Punkten gestellt haben und auch in diesem Podcast geschildert haben und wo man dann doch sieht, naja, so ganz stringent und konsequent war die Polizeiarbeit dann doch nicht, beziehungsweise hat auch manche Aspekte weit nach hinten priorisiert oder auch mal runterfallen lassen, so dass wir hier, glaube ich, auch, wir haben es jetzt in den letzten zwei Folgen auch schon versucht zu schildern, auch unsere Kritik durchaus für den Abschlussbericht und dann das Fazit des Untersuchungsausschusses einbringen werden, was diesen Fall angeht, weil eben nicht alles von Anfang an rund lief. Und ja, gerade mit der Tatsache, dass jetzt nochmal so eine umfangreiche Aufarbeitung mit der Übernahme durch Frau E. stattfand, man sich ja auch polizeiintern durchaus zeigt, dass da nicht Zufriedenheit mit den vorherigen Ermittlungen herrschte.
In diesem Sinne, mit doch etwas Erkenntnisgewinn und sicherlich auch einer Berechtigung, warum wir auch diesen Mordfall mit in den Untersuchungsauftrag genommen haben, blicken wir voraus auf die nächste Sitzung, die 31. Sitzung am 31. Mai diesen Jahres. Da geht es weiter mit dem zweiten Mordfall, den wir heute auch schon kurz angesprochen haben, nämlich dem Mordfall an Luke Holland. Der wurde bekanntermaßen aufgeklärt und wir widmen dem eine ganze Sitzung. Nächstes Mal dann nicht mit einer, sondern wieder mit drei Zeugen.
Ja, wir werden als erstes den Anklagevertreter der Nebenklage, Herrn Rechtsanwalt Ösata, hören. Dann werden wir in dem Setting, was er jetzt schon kennt, den Mordermittler hören, an R, sowie den Staatsanwalt, Herrn H., die beide zuständig waren für das Verfahren im Fall Luke Holland. Und im Fokus, wenig überraschend, wird natürlich die Verbindung zum Fall Burak Bektas, die Person Rolf Z, sowie mögliche Verbindungen dieser Person zur rechtsextremen Szene in Neukölln stehen.
Und ich glaube, so viel dürfen wir spoilern. Der nächste Podcast wird ohnehin spannend. Ihr seid auch alle treue Hörerinnen und Hörer und freut euch sicherlich auch so auf die nächste Folge. Aber ich glaube, wir haben dann neben dem Bericht von der letzten Sitzung auch einige spannende Neuigkeiten zu verkünden, was auch die Arbeit unseres Ausschusses angeht. Ich lasse es mal soweit als Spoiler. Ein guter Grund, nächstes Mal wieder zuzuhören. Bis dahin sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.
Auf Wiederhören.